Im Handstreich macht die US-Regierung durch Stationierung ihrer Mittelstreckenraketen mitten in Deutschland die hiesige Bevölkerung zur Zielscheibe. Mit Zustimmung von Kanzler Scholz. Zitat: Zur Erhöhung der Sicherheit im besten Sinn. Andreas Zumach, freier Journalist und langjähriger UNO-Korrespondent, hält dagegen. Neue Raketen sind eine Gefahr für die Sicherheit in Europa. Seine Hintergrundinformationen und Einschätzungen hören Sie gleich im Anschluss.
Olaf Scholz hat ja nun am 10. Juli zusammen mit dem noch US-Präsidenten Joe Biden folgende Erklärung veröffentlicht, die ich nochmal eben im Wortlaut vorlese. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden beginnen, 2026 als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland stationieren. Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6 Boden-Boden-Raketen, Tomahawk-Marschflugkörper und derzeit in Entwicklung befindliche hypersonische, also besonders schnelle Waffen umfassen. Diese Waffensysteme werden über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen. Die Beübung dieser fortgeschrittenen Fähigkeiten verdeutlicht die Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren Beitrag zur integrierten europäischen Abschreckung. Zitat Ende. Soweit der Wortlaut der gemeinsamen Erklärung, in der auffälligerweise von einer gemeinsamen Entscheidung der Regierungen Deutschlands und der USA keine Rede ist. Dazu später. Aber für viele von uns hat natürlich diese Erklärung einen Déjà-vu-Effekt hervorgerufen, nämlich die Erinnerung an die Situation Ende der 70er und dann der 80er Jahre. Es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten, aber es gibt vor allem Unterschiede. Zur Erinnerung, 1977 entdeckte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, SPD, bei einem Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter, dem britischen Premier James Callaghan und dem französischen Präsidenten François Mitterrand, die Raketenlücke. Eine Unterlegenheit der Amerikaner und der NATO in Europa bei der Zahl der Raketen angesichts der damals schon begonnenen Stationierung von SS-20 Mittelstreckenraketen der Sowjetunion auf deren Territorium. Zur Terminologie: nach den Rüstungskontrollrichtlinien, die weiterhin gelten, sind Kurzstreckenraketensysteme bis maximal 500 Kilometer Reichweite. Dann fangen die Mittelstreckenraketen an, die gehen bis 5500 Kilometer. Und alles, was darüber hinausreicht, wird bislang als strategische Langstreckenwaffen bezeichnet. Das sind solche, vor allem Raketen, von denen sich die USA und die frühere Sowjetunion oder heute Russland gegenseitig auf ihren Territorien erreichen können. Zu diesen strategischen werden aber auch gezählt U-Boot-gestützte oder Kampfflugzeug-gestützte Raketen. Also in dieser Erklärung sind Mittelstreckenraketen gemeint nach der alten Kategorisierung, nämlich Systeme, die maximal 5500 Kilometer erreichen können. Damals war die Antwort der USA auf die von Helmut Schmidt entdeckte Raketenlücke nicht, wie von Schmidt erhofft, seegestützte Systeme irgendwo im Atlantik, sondern landgestützte Systeme in einer Reihe westeuropäischer NATO-Staaten, vorrangig in der damals noch westdeutschen Bundesrepublik Deutschland. Im Ergebnis 468 sogenannte Cruise Missiles, Marschflugkörper in Deutschland, Italien, Großbritannien, Belgien und auf Sizilien und 108 Pershing 2 Raketen ausschließlich stationiert in Deutschland in drei Stützpunkten in Südwestdeutschland, darunter in Mutlangen. Diese Waffensysteme waren damals das fortschrittlichste in Anführungszeichen, was die Rüstungsentwicklung der USA zu bieten hatten. Vor allem die Pershing 2 waren eine neue Kategorie und waren damals eben auch für die Friedensbewegung der große Grund zur Sorge, dass bei einer ausreichenden Anzahl dieser Pershing 2 die USA oder die NATO in der Lage gewesen wären, die sowjetischen Gegenschlagsfähigkeiten so auszuschalten, also einen sogenannten First Strike Enthauptungsschlag zu führen, Und damit das bis dato so sorgfältig gehütete Gleichgewicht des Schreckens auszuhebeln. Wir haben damals oder seitdem frühere führende Militärs und Generäle gesagt, das war ganz ähnlich wie Mitte der 60er Jahre, als die USA im Alleingang entschieden haben, die bis dahin geltende NATO-Strategie der massiven Vergeltung, womit gemeint war, bei einem konventionellen Angriff sowjetischer Truppen gleich den großen Hammer rauszuholen, also auch mit strategischen amerikanischen Raketen sowjetische Ziele zu beschießen und damit wiederum die USA und ihre Städte dem Risiko sowjetischer Gegenschläge auszuheben. Dass die USA 1965 diese Strategie geändert hatten zur sogenannten flexiblen Response, flexiblen Antwort auf einen sowjetischen konventionellen Angriff, zunächst mal mit in Westeuropa, vornehmlich damals Westdeutschland, stationierten atomaren Kurzstreckensystemen, auch Artilleriesystemen zu reagieren. Erst in einer zweiten Eskalationsstufe mit Mittelstreckensystemen und dann, wenn das alles nicht reicht, innerhalb der fürchterlichen Logik der gegenseitig angedrohten Zerstörung, die strategischen Waffen einzusetzen. Und die Sorge war damals bei den Generälen in den 60ern, dass die Amerikaner damals den Risikoverbund innerhalb der NATO auflösen und einen Krieg begrenzt auf Europa und damit vor allem natürlich auf das Territorium der beiden deutschen Staaten vorstellbar machten. Das war die Sorge, die die Friedensregierung und viele andere Anfang der 80er Jahre zu Recht umgetrieben hat. Und ich denke auch im Wesentlichen miterklärt die großen Zahlen, die dann zunächst am 10. Oktober 1981 und in den folgenden Jahren in Bonn und in anderen Städten demonstriert haben und dann ja auch dazu geführt haben, dass am 7. Dezember 1987 die Präsidenten Michail Gorbatschow und Ronald Reagan das INF-Abkommen, das Abkommen zum vollständigen Verbot und zur Verschrottung Intermediate Nuclear Missiles, unterzeichnet haben, was dazu geführt hat, dass sämtliche über 3000 Systeme, die damals in Europa, Sowjetunion und NATO-Europa stationiert waren, abgezogen und verschrottet wurden. Das war ja der größte Erfolg der Friedensbewegung. Das haben uns auch immer wieder Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion damals bestätigt, dass diese Friedensbewegung vor allem in Westdeutschland, aber auch in anderen westeuropäischen NATO-Staaten und dann auch in der DDR mit Schwerter und Buchschaden es Gorbatschow überhaupt ermöglicht haben, innenpolitisch gegenüber den eigenen Hardlinern in der militärischen politischen Führung Rüstungskontrollangebote und Maßnahmen und sogar einseitig kalkulierte Abrüstungssignale durchzusetzen. Also entgegen der offiziellen Mär, der Mittelstreckenvertrag sei nur zustande gekommen, weil Helmut Kohl als Kanzler dann Nachfolger von Schmidt ab 82 hart geblieben sei und die Stationierung der Pershing und Kurs zunächst durchsetzten. Ab November 83 habe man die Sowjetunion so wörtlich totgerüstet. Nein, der Erfolg dieses Mittelstreckenverbotsabkommens war ein Erfolg der Friedensbewegung. Und das war damals und das ist bis heute das einzige Abkommen im Bereich von Rüstungskontrolle oder Abrüstung, wo tatsächlich eine gesamte Kategorie von Waffensystemen nicht nur zahlenmäßig begrenzt wurde, sondern tatsächlich gänzlich verboten und verschrottet wurde. Die Begrenztheiten dieses Abkommens aktuell, weil heute auch China ähnliche Waffen entwickelt und andere Länder auch, dazu später. Also das nochmal zum Hintergrund. Was ist jetzt anders? Erstens, es gab damals einen gemeinsamen NATO-Beschluss. Dieser war verbunden mit einem Angebot an die Sowjetunion zu verhandeln. Viele von uns haben dieses Angebot für nicht sehr glaubwürdig gehalten, das weiß ich auch, und deswegen die Formulierung Nachrüstungsbeschluss auch immer in Frage gestellt. Es gab berechtigte Gründe für diese Skepsis, unter anderem erstens die Tatsache, dass diese Pershing 2 vor allem schon längst in den USA nicht nur in der Entwicklung und Planung war, als Nachfolge des bislang stationierten Systems Pershing 1A, sondern zweitens, weil es in der Administration von Ronald Reagan, Präsident von 1980 bis 1988 und auch schon davor, Leute zumindest in der zweiten Reihe im Pentagon gab, die Konzeptpapiere schrieben über die Begrenzung eines atomaren Krieges auf Europa. Deswegen war sicher das Verhandlungsangebot seitens der Regierung Schmidt an Moskau ernst gemeint und auch viele andere europäischer NATO-Staaten. Aber die Ursprünge, glaube ich, für die Absicht in Westdeutschland, vor allem die Pershing 2 zur Stationierung, die gingen weiter zurück. und setzten möglicherweise darauf, dass die Sowjetunion auf dieses Verhandlungsangebot überhaupt nicht eingeht. Aber das ist Geschichte. Aber immerhin, es gab dieses Verhandlungsangebot und es gab dann Verhandlungen. Und als sie dann zunächst mal scheiterten in Genf und die Stationierung begann, war sie eben ein gemeinsamer NATO-Beschluss. Und die Stationierung erfolgte in 5 Ländern, wobei der Schwerpunkt und das größte Risiko in Westdeutschland waren, weil nur hier Pershing 2 Raketen stationiert wurden, die natürlich damit zum potenziellen Ziel sowjetischer Schläge wurden. Diesmal gibt es keinen NATO-Beschluss, auch wenn die gemeinsame Erklärung von Scholz und Biden am Rande des NATO-Gipfels in Washington verkündet wurde. Und zweitens ist in der Absicht der Stationierung die Bundesrepublik Deutschland singularisiert. Es wird nicht vorgesehen, in einem anderen NATO-Staat diese Waffen zu stationieren. Um was für Waffen handelt es sich? Erstens um landgestützte Tomahawk-Marschflugkörper, auch Typhon genannt. Die haben eine Reichweite von über 2500 Kilometer und diese sind deutlich weiter in der Fähigkeit als die Pershing 2. Sie sind zielgenauer, sie sind zerstörungsstärker, sie sind schneller bei der Erreichung ihres Zieles, verkürzen also die Vorwarn- und Reaktionsmöglichkeiten der anderen Seite, also hier Russlands. Sie sind sehr viel schwerer zu orten durch gegnerische Abwehrsysteme und erhöhen dadurch natürlich die Bedrohungswahrnehmung auf der anderen Seite noch deutlich mehr, als das damals die Pershing 2 gemacht haben. Das zweite sind Boden-Boden-Raketen SM-6, die allein bereits eine fünffache Schallgeschwindigkeit haben und damit eben auch die Vorwarnzeiten für die andere Seite deutlich verkürzen und die auch zielgenauer sind als alles andere, was bisher in europäischem NATO-Raum seitens der USA stationiert wurde. Und dann drittens eine noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallrakete mit dem vorläufigen Namen Dark Eagle, die mindestens die sechsfache Schallgeschwindigkeit haben soll. Das wären dann 12.200 Kilometer pro Stunde. Das alles, das sagt die Erklärung ja auch, ist Teil der sogenannten Multi-Domain Task Force. Das ist eine militärische Verbandsstruktur der US-Streitkräfte, die ist bereits 2017 eingeführt worden. Es gibt inzwischen weltweit 5 dieser Multi-Task Forces, also verschiedene Aufgaben, viele Aufgaben, Streitkräfte könnte man es übersetzen, die bis 2028 alle eingesetzt sein sollen. 3 davon sind für den pazifischen Raum, den asiatischen Raum gemeint und richten sich in allererster Linie gegen China. Eine dieser Taskforce wird bereits seit 2021 aus Deutschland geführt und dient vor allem der Unterstützung von Operationen von US-Truppen in Europa, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und diese Taskforce, die koordinieren und integrieren Land, See, Luft, Weltraum und Cyberstreitkräfte, um, wie es so schön heißt in den offiziellen Dokumenten, gegnerische Ziele flexibel bekämpfen zu können. Und das Hauptziel offiziell ist die Überwindung von Zonen, wo der Gegner den Zugang bisher verhindert und verweigert und den eigenen Streitkräften die Bewegungsfreiheit einschränken will. Aber es ist völlig klar, die Grundlagen erfolgreicher Abschreckung innerhalb der Logik von militärischer Abschreckungspolitik ist stets auch die militärische Fähigkeit, Ziele des Gegners selber zu bedrohen und zu zerstören. Und Bundesmilitärminister Boris Pistorius hat die Stationierung, die geplante der neuen Mittelstreckensysteme gerechtfertigt, um, Zitat, eine ernstzunehmende Fähigkeitslücke in Europa zu schließen, die bereits im letzten Jahr veröffentlichten nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung identifiziert wurde. Und er sagt, Pistorius, der Bedarf an Mittelstreckensystemen in Europa ergibt sich darüber hinaus aus den aktuellen NATO-Plänen, die seit Jahren eine entsprechende Entwicklung priorisierten. Dahinter stehen Überlegungen zur Abschreckung Russlands, aber, und das wird eben in der öffentlichen Diskussion bis heute weitgehend unterschlagen, im Ernstfall auch zur möglichen Kriegsführung. Denn die Grundlagen erfolgreicher Abschreckung sind stets militärische Fähigkeiten, die es im Verteidigungsfall, also immer unter der Annahme, der andere hat angegriffen, ermöglichen, Ziele des Gegners zu bedrohen und auch zu zerstören. Und gleichzeitig soll das Signalisieren von solchen Konsequenzen, von solchen eigenen Fähigkeiten den Angriff der anderen Seite überhaupt verhindern. Das ist die Wahnsinnslogik der militärischen Abschreckungspolitik. In einem mal anzunehmenden Kriegsfall würden die künftig in Deutschland stationierten US-Mittelstreckenwaffen, offiziell als Abstandswaffen auch deklariert, primär wahrscheinlich gegen russisch integrierte Luftverteidigungssysteme, gegen Kommandosysteme, gegen Kontrolleinrichtungen eingesetzt werden. Für die USA ist das elementarer Bestandteil eines umfassenden Kriegsführungskonzeptes, dass Operationen eben über die Dimensionen Land, See, Luft, Weltraum und Cyber hinaus ermöglichen soll. Und dieser Ansatz der USA, Führungsmacht in der NATO, ist auch für das gesamte NATO-Bündnis maßgeblich. Das betont bereits die neue Militärstrategie, die die NATO sich im Jahre 2019 gegeben hat, wo ja ausdrücklich von, Zitat, horizontalen Eskalationsoptionen die Rede ist, die sich die Allianz zulegen müsse. Und danach soll eben die Verteidigung im Falle eines russischen Angriffs nicht nur am Ort dieses Angriffs aufgenommen werden, zum Beispiel nehmen wir mal an im Baltikum, sondern die Möglichkeit für die NATO geschaffen werden, einen Krieg auch geografisch auszuweiten, um auch an anderer Stelle Druck auszuüben. Und mit Abstandswaffen, Mittelstreckenraketen würden die dafür notwendige Flexibilität hergestellt werden. So viel vielleicht mal zur Begründung und auch zum wesentlichen Unterschied zur Situation Ende der 70er, Anfang der 80er. Was sind die Rechtfertigungen oder die Begründungen? Es gibt einmal den vor allem von Außenministerin Baerbock immer wieder wiederholten Satz seit dem 10. Juli, Russland habe ja zahlreiche Rüstungskontrollverträge gebrochen. Zitat Ende. Dieser Satz ist schlicht Unsinn. Und da wir ja davon ausgehen müssen, dass die Ministerin weiß, wovon sie redet, muss ich sagen, sie lügt. Sie belügt die Öffentlichkeit. Lassen wir uns mal kurz angucken, was es an Rüstungskontrollverträgen gibt bzw. gab, die hier für diese Debatte relevant sind. Erstens, es gab ein Abkommen zwischen Moskau und Washington zur Begrenzung strategischer Abwehrsysteme, den sogenannten Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM-Vertrag. Ganz wichtig, immer jetzt argumentiert innerhalb der Logik eines funktionierenden militärischen Abschreckungssystems, dieser ABM-Vertrag aus dem Jahre 72 begrenzte die Stationierung solcher Abwehrsysteme auf jeweils ein System auf beiden Seiten. Das war ein System um Washington herum und eines um Moskau herum. Dieses Abkommen hat die Regierung von George Bush, dem Jüngeren, im Jahre 2003 ohne Not, ohne jedenfalls für uns erkennbare Not, einseitig aufgekündigt. Moskau hat diesen Schritt bisher nicht nachvollzogen, aber de facto ist dieses Abkommen damit tot. Zweitens gibt es ein Abkommen über die Begrenzung konventioneller Streitkräfte in Europa. Begrenzung heißt eine zahlenmäßige Obergrenze für eine Reihe von konventionellen Waffensystemen, Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge, aber auch für Truppenstärken. Das ist das sogenannte KSE-Abkommen, konventionelle Streitkräfte in Europa, was noch gerade zum Ende des Kalten Krieges, Beginn der neuen Situation 91 vereinbart wurde. Dieses Abkommen gilt nach wie vor. Es wird nach Geist, aber auch nach Buchstaben von beiden Seiten verletzt. Durch Russland, einmal durch die anhaltende Stationierung russischer Truppen in Georgien und natürlich durch den heißen Krieg gegen die Ukraine. Aber auch die NATO verletzt es durch die Verlegung von bis zu 5000 NATO-Soldaten in osteuropäische NATO-Mitglieder. Das wird mit einem Trick gefahren, weil diese 5000 alle 6 Monate rotieren. Und dann sagt man, da wäre ja keine dauerhafte Stationierung da. Das ist natürlich ein Buchhaltertrick. Dann haben wir drittens die Abkommen über die Begrenzung der strategischen Atomwaffensysteme beider Seite, also Langstreckenraketen mit über 5500 Kilometer Reichweite, also Interkontinentalraketen auch genannt, und eben U-Boot- und Kampfflugzeuggestützte Systeme. Das ist das sogenannte START-Abkommen, Strategic Arms Reduction Treaty, also Abkommen zur Begrenzung strategischer Systeme, und das START-2-Abkommen, ein Nachfolgeabkommen. Es ist noch intakt, weil beide Seiten, das war jetzt kurz vor Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, sich auf eine Verlängerung des eigentlich 2021 ausgelaufenen Vertrages verständigt hatten, um 5 Jahre, also bis Frühjahr 2026, um Zeit zu gewinnen, ein Nachfolgeabkommen zu beschließen. Das ist natürlich jetzt sehr stark gefährdet, ob es zu diesen Verhandlungen und auch zu einem positiven Ergebnis überhaupt kommt, durch die eskalierte Situation spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dann gibt es schließlich hier zentral für unsere Debatte das Mittelstreckenabkommen vom Dezember 87. Es gibt ein weiteres Abkommen, was Washington einseitig gekündigt hat. Das ist das Abkommen über vertrauensbildende Maßnahmen beider Seiten im Luftraum. Open Skies, also offene Himmel. Das ist noch 1990 im Februar geschlossen worden auf einer großen Konferenz aller KSZE-Staaten, also Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Ottawa. Und das war eben deswegen wichtig, um zu verhindern, dass man gerade in den grenznähen Räumen, vor allem zur Luft, aber auch zur See, aus Zufall, falscher Wahrnehmung, was auch immer, in einen Krieg, der eigentlich gar nicht gewollt ist, hineingerät. Also deswegen vertrauensbildende Maßnahmen, die wir heute angesichts des heißen Krieges und der Eskalation der letzten 2,5 Jahre noch viel dringender bräuchten. Dieses Abkommen hat die Trump-Administration aufgekündigt. Ja, jetzt zum Mittelstreckenabkommen, das ja ebenfalls aufgekündigt wurde von der Trump-Administration mit gewisser Vorwarnung im Mai 2018. Die Rechtfertigung dafür ist, dass Russland dieses Abkommen gebrochen habe durch die Stationierung einer neuen landgestützten Mittelstreckenrakete mit der russischen Bezeichnung 9M792. Im NATO-Jargon heißt die SS-C8. Hier muss man seriöserweise sagen, ist nichts endgültig geklärt. Russland hat eine neue Waffe entwickelt, die nach Moskauer Angaben eine Reichweite von knapp unter 500 Kilometer hat, also unterhalb der Grenze, die für Mittelstreckensysteme gilt. Daran gibt es Zweifel. Und damals hatte Moskau der NATO angeboten, Inspekteure zu schicken, um Tests mit dieser Rakete sowohl von beweglichen wie von festen Abschussbasen zu überwachen. Das hat die NATO damals abgelehnt. Und die Aufkündigung des INF-Vertrages durch die USA ist dann von den NATO-Außenministern im Frühjahr 2018 nachvollzogen worden, ohne dass wirklich schlüssige Beweise vorgelegt wurden für die behauptete Verletzung auf russischer Seite. Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass Russland tatsächlich mit dieser Waffe das Abkommen verletzt, aber bewiesen ist es bis heute nicht. Und das Entscheidende ist, dass die Regierung Putin im 2019, also lange vor Beginn des Ukraine-Krieges, ein Moratorium vorgeschlagen hatte der NATO für die Aufstellung landgestützter Mittelstreckenraketen. Das hat die NATO damals abgelehnt mit der Begründung, Russland habe ja bereits mit dieser neuen Rakete und neuen M729 eine neue Mittelstreckenrakete entwickelt und auch stationiert. Dann hat Putin im Oktober 2020 einen erneuten, detaillierteren Vorschlag für ein Moratorium gemacht und er hat damals erklärt, Russland ist daran interessiert, mit den USA ein wechselseitiges Moratorium über die Stationierung landgestützter Raketen in Europa unter Einhaltung der im INF-Vertrag vereinbarten Reichweite zu verhandeln. Zu dem Vorschlag gehörte das Angebot Moskaus zum Zugang nach Kaliningrad, um nachzuweisen, dass es dort keine verbotene Mittelstreckenraketen gibt, im Gegenzug zu russischen Inspektionen an NATO-Standorten in Europa, von denen Moskau behauptet, dass von dort landgestützte Marschflugkörper eingesetzt werden können. Worum handelt es sich da? Um die Stützpunkte von den USA etabliert mit Zustimmung der NATO in Polen und Rumänien, wo nach offizieller Darstellung Raketenabwehrsysteme stationiert wurden, mit der Begründung, sie seien gegen Raketenbedrohungen aus dem Nahen Osten, vor allem aus Iran, gerichtet. Das Problem ist, dass die Abschussbasen für diese Abwehrsysteme identisch sind mit den Abschussbasen für landgestützte Tomahawk-Marschflugkörper der USA. Das heißt, es ist denkbar, von diesen Basen auch Marschflugkörper abzuschießen, die russisches Territorium erreichen können. Und das ist nun nicht nur eine Sorge oder wie viele hier sagen würden, Propagandabehauptung Moskaus, sondern das bestätigen auch seriöse und unabhängige Rüstungskontrollexperten im Westen. Und die ganze Frage deswegen auch zugespitzt, weil die Entwicklung neuer landgestützter Mittelstreckensysteme der USA weit vor Beginn des aktuellen Krieges liegt. Die erste finanzielle Tranche von 500 Millionen US-Dollar zur Entwicklung solcher Systeme ist zu Beginn der ersten Administration von Donald Trump Anfang 2017 im US-Kongress bewilligt worden. Und man muss sehen, es gab gerade unter Trump einen Sicherheitsberater, John Bolton, der hat, ähnlich wie Herr Brzezinski, immer sehr offen geredet über die Absichten und die Pläne. Und er hat immer gesagt, dieser Mittelstreckenvertrag ist falsch, also der von 87, weil der bindet unsere Hände unnötigerweise. Was ist der Hintergrund? Auch schon in der Begründung der Trump-Administration für die Aufkündigung des INF-Vertrages war nicht nur die angebliche Verletzung durch die russische Seite angeführt, sondern der Verweis darauf, dass inzwischen auch China und ich füge hinzu 4, 5 weitere Staaten Raketensysteme entwickelt haben mit der Reichweite Mittelstreckenraketen, also zwischen 500 und 5000. Und dass dieses den bilateralen Vertrag zwischen Moskau und Washington irgendwann überhole, diese Entwicklung, und man eigentlich ein neues multilaterales Abkommen abschließen müsse, was zumindest China einbinde. Also es ging ganz wesentlich darum, Hardlinern wie Bolton hier freie Hand zu schaffen für die USA, um dann auch im pazifisch-asiatischen Raum landgestützte Mittelstreckensysteme stationieren zu können. Also genau das, was jetzt auch mit den 3 im pazifischen Raum stationierten US-Verbänden geschehen ist und möglicherweise dann auch damals schon in der Absicht, auch irgendwann in Europa wieder solche Systeme stationieren zu können. Jetzt zu der Frage, was bedeutet das? Verstärkt diese Stationierung, wenn sie denn kommen würde? Also ich sollte vielleicht noch sagen, zur demokratiepolitischen Dimension, wir haben noch nicht mal einen Beschluss des Deutschen Bundestages. Das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zur Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er, als wir die Debatte im Bundestag hatten, mehrfache Entscheidungen hatten bis zur Stationierungsentscheidung dann vom November 83. Also jetzt zur Frage, mal innerhalb der Logik von militärischer Abschreckungspolitik argumentiert, was brächten diese Waffen, wenn sie denn stationiert werden, an zusätzlicher Sicherheit, Abschreckung? Klare Antwort ist überhaupt nichts. Erstens aus folgendem Grund, dass die NATO Russland in Europa in allen Belangen haushoch überlegen ist. Mit Ausnahme der atomaren relativen Parität, die es auf dem strategischen Sektor zwischen den USA und Russland bis heute jedenfalls noch besteht, bei der Zahl der einsetzbaren Sprengköpfe und auch der Trägersysteme, also Raketen, U-Boote und Kampfflugzeuge. Davon mal abgesehen, mal angefangen mit den Rüstungsausgaben. Die Rüstungsausgaben der NATO-Mitgliedstaaten überstiegen im Jahr 2023 diejenigen Russlands um knapp das 13-fache. Fast 1,3 Billionen US-Dollar für die NATO standen etwa 110 Milliarden Dollar für Russland gegenüber. Und selbst wenn man jetzt die Kaufkraftparitäten anlegen würde, kommt man immer noch zu einer Überlegenheit von mindestens 9 zu 1. Auch wenn man den Anteil der USA an diesen NATO-Ausgaben mal abziehen würde, übersteigen die Rüstungsausgaben der europäischen NATO-Mitglieder die Russlands immer noch um das Dreifache. Und seit Jahrzehnten besteht ein Militärausgabenverhältnis in einer Größenordnung von 10 zu 1 zugunsten der NATO. Die Frage ist, wenn das nicht zu genügend Sicherheit geführt hat, was dann? Und diese Überlegenheit der NATO bei den finanziellen Ausgaben bildet sich auch in ihren militärischen Kapazitäten ab. Egal, welche Indikatoren man heranzieht, rein numerische, also Zahlen von Waffensystemen oder auch Qualitäten, also Fähigkeiten von Systemen, ist die NATO Russland haushoch überlegen. Eine Reihe von Quellen, hierzu eine Statistik des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts SIPRI, und des Global Firepower Index. Selbst für Szenarien, in denen die NATO lediglich 25% ihrer militärischen Kapazitäten zum Einsatz bringen würde, Russland aber 75%, ist die NATO überlegen. Und selbst wenn man dann einwendet, dass Russland ja seine Rüstungsausgaben finanziell und auch seine Rüstungsproduktionskapazitäten seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine deutlich gesteigert hat, wird man auch in 10 Jahren immer noch bei einer deutlichen Überlegenheit der NATO bleiben. Wobei die Annahme, dass die Regierung Putin diese derzeitige Kriegswirtschaft auf viele Jahre durchhalten könnte, natürlich ohnehin eine sehr fragwürdige ist. Also es ist innerhalb der Abschreckungslogik völlig unnötig, jetzt hier zusätzliche Waffen zu stationieren. Und man muss sagen, auch das, was die NATO jetzt schon kann und was sie hat, hat Putin nicht davon abgehalten, diesen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Und nehmen wir mal an, diese neuen Waffen wären bereits in Deutschland stationiert gewesen. Im Februar 22 sehe ich nicht, dass das Putin abgehalten hätte, davon die Ukraine zu überfallen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Stationierung dieser Mittelstreckensysteme würde erheblich zur Destabilisierung der Lage beitragen. Und zur Unsicherheit, vor allem Deutschlands, weil natürlich diese dann in Deutschland neu stationierten Ziele, zumal damit dass Wiesbaden nun auch noch das Führungszentrum für den Einsatz dieser Waffen und für ihre Stationierung sein soll. Das alles würden natürlich primäre Ziele für potenzielle russische Schläge. Ich fasse mal zusammen. Ich halte die derzeitige Situation für problematischer und gefährlicher als Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aus den genannten Gründen, ich will sie nochmal stichwortartig wiederholen. Erstens, eine Stationierungsentscheidung, die ganz offensichtlich eine einseitige amerikanische Entscheidung war, die Olaf Scholz lediglich nachvollzogen hat, aber keine gemeinsame Entscheidung der beiden Regierungen, geschweige denn unter Mitsprache des deutschen Parlaments. Zweitens, es gibt keine Verhandlungsangebote an die russische Seite. Es wird auch nicht mal gesagt in der gemeinsamen Erklärung, was denn Russland vielleicht tun könnte, müsste, um diese Stationierung der amerikanischen Systeme in Deutschland zu vermeiden. Drittens, es gibt derzeit von allen früheren Rüstungskontroll- und Abrüstungsabkommen nur noch eins, was noch existiert. Das ist der genannte Startvertrag. Alle anderen Abkommen sind tot, einseitig von den USA gekündigt. Zum Teil hat Moskau dann diese Kündigung nachvollzogen, also etwa im Fall der Mittelstreckenvertrag. Viertens, nach allem, was wir wissen, gibt es auch viele der Kommunikationskanäle, die es zwischen Washington und Moskau im Kalten Krieg immer gab, auch in den Jahren 79 nach dem NATO-Doppelbeschluss und in der heißen Phase der 80er Jahre, gibt es diese Kommunikationskanäle nicht mehr. Ob es noch das rote Telefon gibt, können wir nur hoffen, aber sicher ist das nicht. Fünfter Punkt, der einen Unterschied markiert, ist wie gesagt die Isolation Deutschlands bei einer Stationierung, die Singularisierung, also keine Risikoverteilung im Gesamtbündnis. Und der ganz wesentliche Unterschied ist natürlich, diese ganze Entscheidung findet statt vor dem Hintergrund eines heißen Krieges, des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Das markiert natürlich einen ganz wesentlichen Unterschied im Vergleich zu Ende 70er, Anfang 80er Jahre und ist natürlich auch der entscheidende Grund dafür, warum es bisher in der Öffentlichkeit, in den Medien so wenig kritische Fragen zu dieser Erklärung vom 10. Juli gibt, so wenige, die hier aufklären und auch innerhalb derer, die sich vielleicht zu Friedensbewegungen zählen oder mal zählten, so wenig Widerspruch gibt. Was müsste passieren? Was sind die Forderungen, mit der die Friedensbewegung in den nächsten Wochen, Monaten, möglicherweise Jahre zu diesem Thema auftreten muss? Also bei aller Kritik an den westlichen Reaktionen auf Russlands Überfall auf die Ukraine und auch Kritik an der Vorgeschichte, Stichwort NATO-Osterweiterung und so weiter, ist nun mal festzuhalten, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, für den es überhaupt keine Rechtfertigung gibt. Und ich denke, ein ganz entscheidender oder der entscheidende erste Schritt für eine Deeskalation der Situation in Europa ist, dass Putin endlich diesen Krieg beendet, sich zu einem Waffenstillstand bereit erklärt, zu Verhandlungen auf Basis des 10-Punkte-Vorschlages, den der ukrainische Präsident Zelensky im März 2022 vorgelegt hatte, also Stichwort Neutralität der Ukraine, keine ausländischen Militärstützpunkte. Das heißt natürlich nicht nur keine westlichen NATO, auch nicht mehr der russische Stützpunkt auf der Krim. Drittens, Sicherheitsgarantien einer Reihe von Staaten und dann eben Verhandlungen über den künftigen Status der Krim und auch von den ostukrainischen Gebieten, wobei nach meiner unmaßgeblichen Meinung dabei auch über das Modell einer weitestgehenden Autonomieregelung für diese Region innerhalb der Ukraine verhandelt werden müsste. Das wäre, glaube ich, die beste aller Lösungen. Also das mal vorausgesetzt, wenn Russland Putin sich dazu bereit zu erklären würde, zu einem Waffenstillstand, zu einer Überwachung dieses Waffenstillstands durch vom UNO-Sicherheitsrat mandatierte Blauhelmtruppen und all diese Schritte und dann eben zu Verhandlungen, hätten wir eine ganz wesentliche Deeskalation und würde auch in der öffentlichen innenpolitischen Debatte bei uns es sehr viel leichter machen, erfolgreich gegen die geplante Stationierung neuer destabilisierender Mittelstreckensysteme anzuargumentieren. Aber völlig klar, die Forderung muss sein, ein klares Nein zu diesen Mittelstreckensystemen. Und zwar, sie sind zunächst mal als konventionelle geplant. Und das sollte man auch seriöserweise dann in der Friedensbewegung immer so benennen. Dass es technisch machbar ist, diese drei geplanten Systeme auch theoretisch nuklear bestückt werden können, ist bekannt. Aber im Moment sind sie nur als konventionelle angekündigt. was die Sache nicht besser macht, weil man auch mit diesen sehr präzisen und eben schnellen und sehr zerstörungsstarken konventionellen Systemen sehr viel am russischen Feldkern zerstören kann und von der Bedrohungswahrnehmung in Moskau es keinen allzu großen Unterschied macht, ob nun hier erklärtermaßen nur konventionelle oder auch atomar bestückte Raketen stationiert werden. Zweite Forderung, keine Entwicklung europäischer Systeme in diesem Gebiet. Das ist zwar nicht in der gemeinsamen Erklärung von Biden und Scholz angekündigt, aber in allen sonstigen Erklärungen seitdem durch die Bundesregierung, dass diese Stationierung der amerikanischen Systeme nur zeitweilig stattfinden soll, wobei in der gemeinsamen Erklärung ist sowohl von Dauer wie von zeitweilig die Rede, also da ist eine Fragwürdigkeit, und dann irgendwann durch europäische Systeme gleicher Art ersetzt werden sollen, die also noch entwickelt werden sollen im Verbund zwischen, spekuliere mal, Deutschland, Frankreich, Italien, vielleicht auch Großbritannien. Ein klares Nein dazu. Drittens die Forderung an Moskau, ein neues Verifikationsangebot über ihre 9M-729-Systeme. Und da die NATO das ja abgelehnt hat, ein neues Verifikationsangebot an eine Inspektorengruppe aus SIPRI, also dem Stockholmer Internationalen Rüstungskontrollinstitut und der Rüstungskontrollexperten der UNO. Damit diese Frage, was es denn mit diesem System auf sich hat, nun endgültig mal geklärt wird. Und dann, wenn es denn nicht richtig ist, dass das eine nach dem INF-Abkommen verbotene Mittelstreckenwaffe ist, dass das dann nicht länger hier zur Rechtfertigung für die neuen amerikanischen missbraucht werden kann. Dann Abzug der Raketen Russlands aus Kaliningrad, die zwar keine Mittelstreckensysteme sind, aber mit bis zu 450 Kilometer durchaus Berlin erreichen können. Dann Abzug der bereits erwähnten amerikanischen offiziell Raketenabwehrsysteme genannten Basen aus Polen und Rumänien. Dann Neuverhandlung des Mittelstreckenvertrages. Er muss wohl neu verhandelt werden und aufgrund der Fähigkeiten, die zumindest China heute hat, auch andere Länder haben, dann wird immer nur der Iran genannt und Nordkorea, aber da muss man natürlich auch Israel dazu nennen, möglicherweise ein multilaterales Abkommen all der Staaten, die heute Mittelstreckenraketen besitzen oder kurz davor stehen, sie zu besitzen. Im besten Fall eines Totalverbotes nach dem Muster des bilateralen sowjetisch-amerikanischen Abkommens von 87. Ich mache mir da keine Illusion, weil wenn man mit chinesischen Regierungsmitgliedern oder Diplomatinnen, Rüstungskontrollexperten darüber spricht, dann sagen die, nein, das geht nicht, weil wenn wir in unserer Region auf diese Systeme verzichten, sind uns die USA mit ihren in dieser Region See- und luftgestützten Systemen überlegen. Das ist alles innerhalb dieser schrecklichen Abschreckungslogik komplizierter geworden, weil wir haben jetzt nicht mehr nur mit zwei Akteuren zu tun, sondern mit mindestens drei. Diese Frage wird sich auch stellen mit Blick auf strategische Rüstungskontrolle. Die Forderung muss natürlich jetzt sein, dass der Startvertrag, der im Februar 26 nun ausläuft, nicht ausläuft, möglicherweise nochmal einfach um mehrere Jahre verlängert wird, ohne dass er neu ausgehandelt wird. Neu aushandeln hieße ihn natürlich mit noch niedrigeren Obergrenzen für einsetzbare Sprengköpfe, für die Zahl von Raketen, U-Booten und Kampfflugzeugen zu vereinbaren. Das war die ursprüngliche Absicht, aber schon eine Verlängerung des Bestehenden über Februar 26 wäre ein relativer Erfolg in der aktuellen Situation. Aber auch hier wird sich in absehbarer Zukunft die Frage stellen, wie China hier einzubinden ist, weil China nun diese Fähigkeiten von Langstreckensystemen konventionell und atomar bestückt auch zunehmend entwickelt. Und das bestimmt natürlich immer mehr die Wahrnehmung in Washington. Ja, ich höre mal einfach auf. Ich glaube, wir haben genug Stoff. Freue mich auf Kommentare, Kritik, Nachfragen, was auch immer.
Hören Sie nun noch Antworten von Andreas Zumach auf Fragen aus dem Publikum.
Wir haben die Situation, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Da beißt nun keine Maus den Faden ab. Und alles, was die NATO vorher falsch gemacht hat und an Provokationen auch gesetzt hat, seit Mitte der 90er Jahre, ist keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Und die Ukraine hat nun mal, wenn wir uns an das Völkerrecht halten und wirklich akzeptieren, das Völkerrecht gilt dann auch für alle, die Ukraine hat nun mal das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen Angriff. Das muss ich als bekennender Pazifist, der aber zur UNO und UNO-Charta steht, leider akzeptieren. Und zu diesem Recht auf Selbstverteidigung gehört dann tatsächlich auch der Einsatz von Waffen gegen Ziele des Gegners. Das muss mir nicht gefallen, aber ich will nur sagen, was die Rechtslage ist. Und ich habe von Anfang an dieser ganzen Behauptung von angeblichen roten Linien, die es gäbe und die nicht zu überschreiten seien, immer sehr skeptisch gegenübergestanden. Und sind ja auch bisher fast alle dieser behaupteten roten Linien überschritten worden, weil in der Logik dieses Rechts auf Selbstverteidigung gibt es da weder eine Begrenzung, was die Waffensysteme betrifft, wenn wir jetzt mal Atomwaffen und verbotene Chemiewaffen weglassen, und auch keine Begrenzung auf die Ziele. Selbst eine Entscheidung, die Ukraine militärisch zu unterstützen, was wiederum auch vom Völkerrecht gedeckt ist, durch westliche Truppen, wäre vom Völkerrecht her nicht verboten. Das ist politisch natürlich eine andere Situation, das ist mir völlig klar. Und auch die Behauptung, erst dann wäre von einem Kriegseintritt der NATO oder einzelner NATO-Staaten zu reden, wenn westliche Soldaten in welcher Weise auch immer beteiligt sind, ist einfach schlicht falsch, völkerrechtlich. Ganz davon abgesehen, dass die Wahrnehmung darüber, wann denn nun ein Kriegseintritt der NATO stattgefunden hat, vor allem im Kopf von Herrn Putin und von Herrn Lavrov stattfindet. Schon nach der Verhängung der ersten Wirtschaftssanktionen gegen Russland im Februar 22 hat man in Moskau gesagt, das ist ein Kriegseintritt der NATO. Diese Debatte führt uns nicht weiter, sondern die entscheidende Frage ist zu sagen, die Illusion, die mit diesen Waffenlieferungen immer noch verbunden ist seitens der westlichen Regierung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne. Wobei gewinnen bis vor kurzem nach Definition der Regierung Zelensky immer hieß, alle russischen Truppen aus dem Territorium der Ukraine zu vertreiben, inklusive der Krim. Das ist das durch Regierungsdekret festgelegte Kriegsziel der Regierung Zelensky gewesen. Ich sage gewesen, weil wir in den letzten 2 Wochen Äußerungen haben von Zelensky, die darauf hindeuten, dass man zunächst mal bereit ist, erstens zu verhandeln, auch mit Putin, was er bis da kurzem auch kategorisch ausgeschlossen hatte. Und dass man einsieht, dass man dieses Kriegsziel, bei dem es natürlich bleibt, und das teile ich auch, nicht als Kriegsziel, aber politisch muss natürlich das Ziel sein, das souveräne Territorium der Ukraine irgendwann wieder hergestellt wird und alle russischen Truppen das Land verlassen. Aber die Einsicht bei Selenskyj, dass man das nicht militärisch wird erreichen können, sondern dass verhandelt werden muss, die ist offensichtlich gewachsen. Und ich denke, wir müssen Druck machen hier innenpolitisch, dass endlich diese Illusion in Berlin und anderswo aufgegeben wird, man könne durch noch so viel neue und zusätzliche und leistungsstärkere Waffensysteme hier einen militärischen Sieg der Ukraine herbeiführen, wo uns ja führende westliche Militärs, darunter der frühere Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte, seit November 22 sagen, das ist völlig unrealistisch, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen im Sinne der erklärten Kriegsziele. Auch die russische Seite übrigens nicht. Dieser Krieg kann nur durch Verhandlungen beendet werden. Ich denke, das ist unsere Aufgabe, ohne uns jetzt immer nur auf die einzelnen Waffensysteme zu kaprizieren. Die jetzt schon bestehenden Fähigkeiten der NATO oder der USA in Europa würden durch die Stationierung dieser Mittelstreckenraketen erheblich verstärkt. Ob es in Washington im Moment auch Leute gibt, die für die Begrenzung eines künftigen Krieges auf Europa plädieren. Entsprechende Konzeptpapiere kenne ich im Moment nicht. Ich will das nicht ausschließen. Aber es ist schon so, dass die Fähigkeiten hergestellt werden. Und es sind ja diese Fähigkeiten dann, die die Wahrnehmung auf der anderen Seite in Moskau bestimmen und dann ebenfalls zu bestimmten Reaktionen führen könnten, die ja bisher auch schon mehr oder weniger deutlich aus Moskau angekündigt worden sind. Also im Blick auf zusätzliche Stationierung jetzt auch russischer Hypersonic-Systeme, also mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, die dann wiederum die Bedrohung von Zielen in NATO-Europa erhöhen wird. Ich plädiere sehr dafür, sich nicht so auf diese Debatte zu kaprizieren, was wird anders, wenn Herr Trump tatsächlich nochmal gewählt werden sollte. Was immer Trump für Töne spürt, ich plädiere dafür, das nicht so hoch zu hängen, sondern analytisch hinzugucken. Es ist nach wie vor ein vorrangiges Interesse der USA an dieser NATO und an der eigenen Führungsrolle innerhalb dieser NATO. Daran hat auch die zunehmende Orientierung auf den globalen Kontrahenten China grundsätzlich nichts geändert. Denn nur durch diese NATO und die eigene Führungsrolle innerhalb dieser NATO können die USA das Maß an Einfluss in Europa und Kontrolle über Europa ausüben, was sie nach wie vor ausüben. Und was sich dann in so unsouveränen Entscheidungen in Anführungszeichen wie der vom 10. Juli seitens Herrn Scholz ja auch sehr deutlich macht. Und dieses strategische Interesse der USA wird auch von Herrn Trump nicht grundsätzlich verändert werden. Also ich warne vor diesem Schreckensszenario, was hier so aufgebauscht wird, weil vor allem dieses Schreckensszenario ja ganz wesentlich dazu gebraucht oder missbraucht wird, bei uns für eine massive europäische Aufrüstung zu werben. Es ist ja so, dass über die Diskussion von Waffen, Systemen oder Lieferungen an die Ukraine in Unterstützung ihres Verteidigungskrieges wir eine massive Plädoyers haben in der Öffentlichkeit für massive Aufrüstung in Deutschland und EU-Europa bis hin zur Debatte, eine eigene EU-Atomwaffenkapazität herzustellen. Und das wird ja ganz wesentlich gerechtfertigt damit, dass uns die USA im Falle eines Wahlsieges von Trump möglicherweise im Stich lassen könnten und ihre Bündnisverpflichtung nicht mehr wahrnehmen.
Was ist denn überhaupt das russische Kriegsziel?
Das hat sich ja nun geändert seit dem 22. Februar. Und auch das fällt in die Kategorie, welche Bedrohungsbehauptung stimmt denn hier eigentlich? Die gängige, im Moment vorherrschende Bedrohungsbehauptung in den Medien und der Politikerinnen ist ja, wenn Russland diesen Krieg nicht verliert, dann droht uns künftig ein Angriff Russlands auf osteuropäische NATO-Staaten, angefangen mit den baltischen Staaten, Polen, aber dann auch auf westeuropäische Deutschland und andere. Das ist ja das Bedrohungsszenario, mit dem auch die massive Aufrüstungsforderungen für Deutschland und EU-Europa gerechtfertigt werden. Ich halte es für völlig abwegig. Ich gehe davon aus, dass sich das operative Kriegsziel Russlands schon lange beschränkt darauf, die Krim natürlich zu behalten und dann die inzwischen bereits völkerrechtswidrig zu russischen Republiken erklärten Territorien in der Ostukraine dauerhaft Russland einzuverleiben und möglicherweise auch die ukrainische Küste zum Asowschen Meer so weiter zu kontrollieren, dass der Rest Ukraine, in Anführungszeichen, der Zugang dann zu den Exporthäfen verwehrt bleibt. Das macht es alles nicht besser. Aber selbst das Ziel einer gesamthaften Eroberung der Ukraine ist nicht mehr das Ziel. Abgesehen davon, selbst wenn das gelänge, sie würden doch dieses Riesenterritorium und seine Bevölkerung niemals dauerhaft kontrollieren würden. Und Russland wäre auf Jahrzehnte als illegale Besatzungsmacht gebrandmarkt. Ich erinnere nur an die 8 Jahre Besatzung Afghanistan. Also, ich denke, darauf bezieht sich das Kriegsziel auf die Eroberung und den Besitz der Territorien, die in Putins Korb russische Welt sind. Wobei meine Einschätzung ist, wenn der Krieg weitergeht, dann wird Russland dieses beschränkte Kriegsziel erreichen mit nochmal Zehntausenden von Opfern und Zerstörungen. Das ist das eine Worst-Case-Szenario. Das andere Worst-Case-Szenario ist angesichts der eskalierten militärischen Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten sieht sich Putin eines Tages so sehr in die Ecke gedrängt, dass er doch zur Atomwaffe greift. Aber wie gesagt, das territoriale Ziel beschränkt sich auf diese Teilgebiete. Zu einer Gesamteroberung, geschweige denn Kontrolle der Ukraine, ist Russland nicht in der Lage und eben zu Angriffen darüber hinaus gegen NATO-Staaten schon einmal gar nicht.
Die Generalfrage ist doch, wie kommt es zu Verhandlungen?
Also erstens, indem die NATO-Unterstützerstaaten für Ukraine der Regierung Zelensky ganz klar sagen, du musst jetzt auch noch deutlicher sagen, erstens, ich bin bereit zu verhandeln und nicht die Vorbedingung aufrechtzuerhalten, dass vor Beginn der Verhandlungen alle russischen Truppen das ukrainische Territorium verlassen haben müssen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die 4 Konferenzen, die in den letzten 1,5 Jahren stattgefunden haben, warum die alle gescheitert sind. Weil die sogenannte Friedensformel von Zelensky immer diese Vorbedingungen gemacht hat. Vor Beginn von Verhandlungen müssen alle russischen Truppen das Territorium verlassen haben. Also wichtig ist, dass er das jetzt aufgibt und das deutet sich an, dass er zweitens sagt, bin auch bereit, mit Putin zu verhandeln. Alle Verhandlungsgeschichten zur Beendigung von Kriegen seit dem Vietnamkrieg zeigen uns, du musst nun mal mit demjenigen verhandeln, der auf der anderen Seite das Sagen hat. Das kannst du dir nicht aussuchen. Also das sind die Voraussetzungen. Und ich denke, bevor es zu Verhandlungen kommt, und ich hoffe ja, dass längst völlig hochgeheim Gespräche und Sondierungen stattfinden, Geheimhaltung ist auch eine Vorbedingung für einen eventuellen Erfolg, auch beim Vietnamkrieg oder bei der Anbahnung des Abkommens über das iranische Nuklearprogramm, hat es immer 1, 2, 3 Jahre hochgeheime Sondierungen gegeben, bevor die offiziellen Verhandlungen begannen. dass im Rahmen dieser Vorsondierung Moskau in ausreichendem Maße signalisiert wird, vor allem natürlich von Washington, dass auch die legitimen Sicherheitsinteressen, die der Verlierer des Kalten Krieges hatte und hat, Berücksichtigung finden. Und dann kommen wir konkret zu einer ganzen Reihe von Punkten, die ich früher genannt habe, also Wiederherstellung gekündigter Rüstungskontrollabkommen und dann eben auch die Option, die Raketenbasen aus Rumänien und Polen zurückzuziehen. Also ich glaube, es braucht bestimmte Signale, auch an Putin, bevor dort eine Bereitschaft ist, ohne Vorbedingungen zu verhandeln.
Dies war eine Diskussionsveranstaltung mit Andreas Zumach vom 11. August in Nottuln.